Ja, das ist mir ein einziges Mal passiert vor vielen, vielen Jahren, dass mitten in der Predigt meine Stimme weg war. Kam nur noch Luft. Es ist schon so, nicht ganz so angenehm dann. Aber man hat dann Wasser geholt und geölt und dann ging es wieder. Jetzt habe ich mir schon zu schnell. So. Wir schauen Schlüsselstellen an miteinander hier in unserer Gemeinde. Und der Kari hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich das machen würde, aber hat eigentlich am Anfang nicht gesagt, welche Stelle ich nehmen soll. Hat einfach gesagt, kannst du dann predigen? Und dann hat er aber später gesagt, ich hätte doch eine Stelle für dich. Und das war Genesis 42. Und dann habe ich das rausgezögert bis letzten Sonntag und da ist Walter gekommen und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nächsten Sonntag habe ich gesagt, du kannst meine Genesis 42 Stelle haben. Und da war er ganz glücklich und ich auch, weil dann kann ich meine Schlüsselstelle nehmen. Und es gibt natürlich Schlüsselstellen in der Bibel. Luther hat ja auch von hellen Kapiteln gesprochen in der Bibel. Und da kennen wir einige tolle, helle Kapitel. Also er wollte sagen, es gibt Kapitel, da geht es wirklich um das Eingemachte und andere sind mehr erzählend. Und ich glaube, Johannes 15, was ich heute habe hier, das ist ein helles Kapitel. Was da alles drin ist, ist gewaltig. Es ist eigentlich Jesus, der uns in einem Bild anschaulich das echte Christsein erklärt. Im Weinstock und Reben, also Zweige und Weinstock, Bild, was da alles drin steckt. Und ich möchte aus diesen Versen heute Morgen, aus diesen ersten 8 Versen, euch ein paar Gedanken weitergeben zum echten Christsein, wie es Jesus da genannt hat, was echtes Christsein ist. Ich lese mal diese Verse, da muss ich jetzt einmal drücken, genau. Und wenn man jetzt diese Verse liest, dann haben wir ganz sicher etwas dabei gehabt heute Morgen, das von Gott inspiriert ist. Das ist mal das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Was ich nachher rundherum sage, ja, das sage ich. Aber das ist von Gott inspiriert und an dem halten wir uns fest, das ist das Wichtigste. Ich lese das mal vor. Ich bin der wahre, das ist Jesus, der das von sich sagt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Mal so weit. Jetzt habe ich heute Morgen was vorgehabt und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es klappt nicht. Ich habe tatsächlich etwas vorbereitet, ich habe Blumen angeschaut und normalerweise sind die Blumen echt. Und jetzt bin ich heute Morgen gekommen und wollte etwas mit euch machen. Ich habe eigene Blumen mitgebracht, Tulpen. Oder sind das Pfingstrosen oder was ist das? Tulpen. Und die habe ich selber mitgebracht und ich wollte euch ein bisschen tricken. Die sind nicht echt, weil ich davon ausgegangen bin, dass die echt sind. Jetzt bin ich aber näher hingegangen und habe gemerkt, die sind auch nicht echt. Und dann habe ich da drüben geschaut und da geschaut und da geschaut und die sind alle nicht echt. Und ich bin davon ausgegangen, dass doch da echte Blumen stehen würden. Weil das ist doch normal eigentlich. Und was ich damit aber sagen wollte, ist, von Weitem sehen die doch ziemlich echt aus. Und es ist verblüffend, wie gut das heute nachgemacht wird, wenn du von Weitem schaust. Und dann gehst du aber manchmal hin, auch bei uns im Credo, in gewissen Räumen haben wir nicht echte Blumen. Und dann gehst du da hin und dann, wenn du so machst oder so machst, und wenn du dran riechst, dann merkst du dann, Staub, nicht gut. Und nicht so wie eine Blume eben wäre. Und dann wollte ich euch sagen, ich muss jetzt alles anders erklären, wollte ich euch sagen, der Unterschied von der unechten Blume zur echten Blume ist der Ursprung. Das ist der Unterschied. Die echte Blume ist von Gott gemacht. Die hier ist von Menschen gemacht. Echt und unecht. Und wenn du das Echte oder das Unechte zum Echten stellst, dann offenbart sich das Unechte. Dann siehst du, oh, das ist echt, das ist nicht echt. War heute Morgen nicht möglich hier in der FEG Quad, weil die keine echten Blumen haben. Aber ihr habt es schon verstanden, was ich sagen wollte. Und darum geht es ja schlussendlich. So ist es aber auch bei uns Christen. Bei mir zum Beispiel, und ich behaupte mal, die meisten von euch, ihr kennt mich nicht so genau. Und ihr kennt, wenn ihr aus der Weite schaut, denkt ihr, das ist ein schöner Christ, hoffe ich doch, dass ihr das denkt. Aber wenn du näher kommen würdest und mich näher kennenlernen würdest, oh, dann ist doch schon das eine und andere eben dann nicht so echt. Und wenn du mit meiner Frau sprichst, tu es bitte nicht, sie ist zum Glück nicht da heute, und die könnte euch auch noch das eine und andere sagen. Aber wenn du näher kommst, merkt man, ob es echt ist oder nicht echt ist. Und das Entscheidende ist aber der Ursprung, Christus selbst. Ich habe in Jesaja 53, Vers 2, das ist ja das eine Kapitel, das ist ein helles Kapitel im Jesaja, eine Schlüsselstelle im Jesaja, Jesaja 53, er weist so klar auf Jesus Christus hin, auf den Messias. So deutlich spricht es vom Messias, dass in den Synagogen dieses Kapitel übersprungen wird und nicht gelesen wird, weil es zu klar auf Jesus hinweist. Und dort im Vers 2 steht etwas sehr Schönes. Er wuchs, habe ich da aufgeschrieben, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und das weist auf Jesus hin. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, Jesus war dieser Schössling und aus dürrem Erdreich ist er aufgewachsen. Wenn wir an Jesus denken, er war der Einzige, der geistliches Leben hatte. Niemand sonst hatte geistliches Leben. Er war der Einzige, also es war komplett Dürre um ihn herum, Wüste. Und er hat echtes Leben gehabt. Das gefällt mir eigentlich, dieser Gedanke. Weil er zeigt mir, dass das geistliche Leben, von dem wir im ersten Lied wunderschön gesungen haben, dem spielt es keine Rolle, wie die Umgebung ist, wie die Umstände sind. Das kann wunderbar wie ein Schössling aufwachsen, auch wenn die Umgebung ganz dürr ist. Und das ermutigt mich auch, für mich persönlich natürlich, dass dieses geistliche Leben, das genau gleiche, was Jesus hatte und wir haben, egal wie meine Umstände sind, es kann sein, dass es ganz dürr ist um mich herum, aber das geistliche Leben, das den Tod überwunden hat, das kann sich entfalten. Egal in welchen Umständen wir sind, das ist nicht entscheidend für das geistliche Leben in uns, das Auferstehungsleben. Das Leben, das den Tod besiegt hat, ist in uns. Und vielleicht sagst du, bei mir am Arbeitsplatz, ich bin der Einzige. Jesus war der Einzige auf der ganzen Welt. Und bei dir am Arbeitsplatz bist du der Einzige mit diesem geistlichen Leben. Das ist kein Problem für dieses geistliche Leben. Es will aufwachsen, es will reproduzieren, es will das Leben immer weitergeben. Das ist ja auch der Grund, warum wir für unsere Mitarbeiter beten, für unsere Nachbarn beten, warum wir ein Traktat im Portemonnaie haben, wenn wir im Gespräch sind mit jemandem, dass man sagen kann, ich habe hier noch was zu lesen, komm, nimm das mit und so. Weil dieses geistliche Leben wächst und will immer weitergeben, will immer reproduzieren. Und ich habe Freude gehabt, Martin, als du diese vielen Bücher vorgestellt hast. Ich hätte gerne die Zeit dazu, die zu lesen. Die müsstest du auch noch dazugeben, dann wunderbar. Aber ich habe auch ein Buch gelesen, das mich enorm berührt hat. Ist schon 10 Jahre alt, aber ich habe es einfach nie früher in die Finger bekommen. Und dieses Buch von Nick Ripken, er hat es von Open Doors. Er war Missionar in Somalia. Er hat danach Christen besucht, die verfolgt wurden oder werden in der ganzen Welt. Und hat diese Christen interviewt. Und die Geschichten von diesen Interviews hat er hier drin aufgeschrieben. Und eine Geschichte, also das ist ein unglaubliches Buch, ich kann es sehr empfehlen, aber eine Geschichte ist von einem Mann aus Russland, der, und ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, der hat in seinem Dorf, wurde der Pastor, durfte nicht mehr Pastor sein, wurde weg, und da hat aber er gesagt, wir wollen unseren Kindern trotzdem die biblischen Geschichten erzählen. Und hat er angefangen, seinen zwei Kindern abends aus der Bibel die Geschichten zu lesen und zu beten. Und es ist nicht lang gegangen, da ist die Nachbarin gekommen und hat gesagt, darf ich da auch dazukommen? Und dann der Nächste, am Schluss war das halbe Dorf bei ihm in der Stube. Und das hat den Behörden nicht gefallen und dann haben sie diesen Vater von der Familie weggeholt und 1000 Kilometer weit weg im Norden Russlands in ein Gefängnis gesteckt mit 1500 Schwerverbrechern. Und er war dort in der Zelle, hat eine Pritsche gehabt und es war ein Schritt bis zum Waschbecken und ein Schritt bis zu den Gitterstäben. Und er war 17 Jahre dort in diesem Gefängnis. Stellt euch das vor. Und dieser Mann hat vom ersten Tag an, wenn er am Morgen aufgestanden ist, ist er an die Gitterstäbe drangegangen und hat ein Jesuslied gesungen. Und das hat am Anfang Widerstand gegeben, dass wenn er rausging zum Essen, dass man ihn zusammengeschlagen hat, ausgelacht hat, ist gerade noch das Mildeste, mit Fäkalien nach ihm geschossen und. Also ganz, ganz schlimm. Und trotzdem hat er jeden Tag, wenn er aufgestanden ist, an den Gitterstäben sein Jesuslied gesungen. Hat mich sehr beeindruckt, wenn er irgendwo ein Stück Papier gefunden hat, dann hat er das genommen und ging in die Zelle und hat noch den Bibelvers, den er noch wusste, aufgeschrieben. Er hat keine Bibel, nichts mehr gehabt. Hat es feucht gemacht und hat es an die Wand geklebt und hat gesagt, dass wir sein Lobpreisaltar Gottes gewesen. Stellt euch das vor, 17 Jahre lang. Und immer wieder gab es die Möglichkeit, dass die Wärter oder die Behörden gekommen sind und gesagt haben, du darfst nach Hause gehen, wenn du sagst, dass du nicht mehr an diesen Jesus glaubst. Und er ist geblieben. Und dann kam der Tag, wo die Wärter gekommen sind und gesagt haben, heute wirst du hingerichtet. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert, als die Wärter ihn aus der Zelle geholt haben, sind 1500 Schwerverbrecher an die Gitterstäbe gegangen und haben das Jesuslied gesungen. Stellt euch das vor. Seht ihr, das geistliche Leben ist kein Problem, die Umstände. Es will wachsen wie ein Schössling, es will aufwachsen und es will reproduzieren. Das ist, was das geistliche Leben immer will. Es will reproduzieren, dieses Leben weitergeben. Und dann sind die raus mit diesem Mann und alles vorbereitet für die Hinrichtung. Und da wurde noch einmal gefragt, ob er diesem Glauben absagt. Und er hat nicht abgesagt. Und dann sind diese Leute einfach wieder reingegangen. Und er sei da gestanden und hätte gedacht, was ist jetzt los? Bis er gemerkt hat, das war meine Entlassung nach 17 Jahren. Stellt euch das vor. Und Nick Ripken hat ihn besucht da, diesen Mann in diesem Haus, in diesem Dorf, und hat ihn am Schluss vom Interview gefragt, würdest du dieses Jesuslied für mich singen? Und dann wäre der Mann aufgestanden, hätte sich am Tisch hochgedrückt, groß gemacht und dann hätte er dieses Jesuslied gesungen mit einer Kraft. Ist das nicht beeindruckend? Also ich finde es sehr beeindruckend. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das geistliche Leben in uns kann sich wunderbar entfalten. Wir haben im ersten Lied genau das gesungen. Hat mir sehr gut gefallen, das passt wunderbar. Die Umstände sind nebensächlich für das geistliche Leben in uns. Das ist das Leben, das den Tod besiegt hat. Es ist in uns das genau Gleiche. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Zweige an mir. Ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der Zweig hier, der ist Teilhaber von diesem Leben. Der Zweig hat, er muss da dran sein und dann ist er einfach kontinuierlich verbunden mit dem Leben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dann sind wir Teilhaber. Der Zweig in sich hat kein Leben. Der hat kein Leben in sich. Aber wenn er da dran ist, hat er dieses Leben. Dann kann er dieses Leben reproduzieren. Verstehen wir das? Das ist entscheidend. Das ist die Rolle von dir und mir, ein Zweig sein. Das ist die Rolle von dir und mir. Wenn wir in Johannes lesen, jetzt sind wir hier im Kapitel 15, in Johannes 3, Vers 16, ziemlich bekannter Vers, Schlüsselstelle in der Bibel. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern in den Himmel komme. Ich bin froh, dass ein paar protestieren. Da steht eben nicht, in den Himmel komme, des ewigen Lebens, sondern in den Himmel komme. Aber weißt du was? Manchmal denke ich, dass wir so denken. Wenn wir das Evangelium, die gute Nachricht erzählen, dann kommst du in den Himmel. Aber das Interessante ist, dass das da nicht steht. Es steht, dass ewige Leben habe. Wir können im Johannesevangelium weiterlesen, wir können die Apostelgeschichte durchlesen und immer, wenn das Evangelium, die gute Nachricht erklärt wird, wird nie gesagt, dass du in den Himmel kommst. Wird nicht gesagt. Und dann kannst du noch zur Sicherheit den Römerbrief lesen, weil da wird das Christsein von A bis Z erklärt. Und du wirst feststellen, wenn die gute Nachricht kommt und die erklärt wird, heißt es nie, und dann kommst du in den Himmel. Das steht da nicht. Und trotzdem ist es da manchmal ein bisschen vorhanden bei uns. Die gute Nachricht, dann komme ich nicht in die Hölle, sondern ich komme in den Himmel. Aber es steht nicht, sondern es steht, dass du dann, sondern das ewige Leben hast. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und dann haben wir dieses Leben in uns von ihm. Das ist also nicht etwas, das ich dann bekomme, wenn ich gestorben bin, das ewige Leben. Nein, das ist etwas, das ich bekomme in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus gebe. Ab da habe ich dieses ewige Leben. Und wenn ich dieses ewige Leben habe, bevor ich sterbe, dann habe ich danach eine Heimat, die nennen wir Himmel. Dass wir das richtig verstehen. Die gute Nachricht offeriert uns ewiges Leben jetzt schon. Sobald der Zweig am Weinstock ist, haben wir kontinuierlich, sind wir Teilhaber von diesem göttlichen Leben in uns. Wer den Sohn hat, habe ich das hier aufgeschrieben? Ach so, hier, das muss ich auch noch, Hebräer, ganz, ganz wichtig, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens. Unauflöslich. Das geistliche Leben ist unauflöslich. Aber ich habe hier noch aufgeschrieben, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also wenn der Zweig nicht am Weinstock ist, dann hast du das Leben nicht, da fließt nichts. Aber wenn du dran bist, dann fließt kontinuierlich und dann ist der Zweig Teilhaber von diesem Leben. Geistliches Leben. Hast du den Sohn, muss man hier fragen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hast du den Sohn? Falls nicht und du nicht sicher bist, solltest du es heute klären. Das wäre nicht so schwierig. Das können wir dir gut erklären dann, wie man an dieses Leben kommt. Was vielleicht noch in einem anderen Bild gesprochen, was passiert eigentlich ganz genau, wenn ein Mensch geboren wird? Es ist auch eigentlich sehr schön, weil es geistlich genau gleich ist. Wenn ein Mensch geboren wird, ist es so, dass das Leben eines Mannes kommt in das Leben einer Frau. Und da war vorher kein Leben bei dieser Frau. Aber jetzt ist da Leben. Und dann gibt es ein Kind. Und genau so ist es bei Gott. Gott gibt sein Leben an einen Menschen, aber er war vorher kein Leben. Er war körperlich lebendig, aber geistlich noch nicht. Und jetzt gibt Gott Leben und jetzt ist da geistliches Leben bei diesem Menschen, wo vorher kein geistliches Leben war. Und so wird man ein Kind Gottes, buchstäblich. So wirst du ein Kind Gottes. Da ist plötzlich Leben, wo vorher kein Leben war. Und dieses Leben beginnt mit Glauben an Jesus Christus. So einfach ist das. So wird man ein Kind Gottes. Ewiges Leben kommt dann in einen Menschen hinein. Dann hat man grundsätzlich Leben, dieses geistliche Leben. Das heißt dann aber nicht, dass jetzt plötzlich alles rund läuft, obwohl ganz oft ordnet sich ein Leben, wenn dieses geistliche Leben reinkommt. Ganz oft verbessert sich ein Leben. Aber das ist nicht zwingend der Fall. Das heißt nicht, dass du dann gesund bist, das heißt nicht, dass du dann Karriere machst, aber du hast trotzdem dieses unauflösliche Leben in dir. Dieses Leben, das sich wunderbar entfalten kann, in jeder Situation ist es frei. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ach komm, stimmt das? Oh, wir können ganz viel tun. Richard, gebe dir nicht recht. Ich weiß schon, du hast es schon verstanden, ich weiß, aber sind wir ganz ehrlich, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist mir schon wichtig, also du hast schon richtig geantwortet. Aber doch, wir können schon viel tun. Weißt du, so ein Gottesdienst heute Morgen hier, das ist nicht so schwierig. Dann nimmst du ein Stück Papier und dann schreibst du auf, Begrüßung 2 Minuten, Lieder 3 Lieder, 7 Minuten, dann ein Gebet 1 Minute, dann die Predigt, nehmen wir einfach ein Stück Predigt, das kannst du alles ohne Gott machen. Doch, doch, das geht. Ich leite das Credo seit 17 Jahren. Ich weiß mittlerweile, wie das geht. Ich brauche Gott nicht dazu. Ich will ihn dazu haben, aber ich kann es ohne ihn machen. Aber das steht, und das ist mir wichtig, dass wir uns nicht selbst täuschen. Es ist gefährlich, dass wir uns selbst täuschen, weil wir meinen, ich kann Christsein selber machen. Wir können diesen Gottesdienst ohne Gott. Das geht. Und gestern, als ich diese Notizen nochmal durchgegangen bin, habe ich innegehalten und habe gesagt, Herr Jesus, nur mit dir. Nur mit dir muss das gehen heute Morgen. Wenn du etwas sagen willst heute Morgen, du hast Freiheit. Ich will es mit dir. Ich kann es nicht. Ich kann diese Predigt nicht machen. Aber du kannst in und durch mich, hast du Freiraum. Ganz, ganz entscheidend, dass wir uns nicht täuschen, dass wir nicht meinen, kann ich schon. Kann ich schon. Ja, wir können ganz, ganz viele Sachen, aber was ist das dann? Das sind diese toten Werke. Die Bibel nennt das tote Werke. Wenn ich hier heute Morgen stehe, und wir haben aber vorher auch gebetet für Singen, für alles, wir sind abhängig von ihm, dann sind es nicht tote Werke. Aber wenn wir das einfach machen, und das können wir auch, wir können einfach FEG Quad, Freikirche, Religion spielen, das geht auch. Aber das sind tote Werke. Und dann stehen wir eines Tages vor Gott und er wird es nicht anerkennen. Alles, was wir ohne ihn getan haben, wird er nicht anerkennen. Deshalb steht da, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir anfangen, ihn überall, in alles mit einzubeziehen und abhängig zu sein von ihm. Kleine und große Sachen, nicht nur die christlichen Sachen, alle Dinge in der Abhängigkeit von Jesus tun. Ich bin am Üben, kann ich euch sagen. Ich bin am Üben. Ich kann das noch nicht. Perfekt. Tote Werke können sehr, sehr christlich daherkommen. Tote Werke können unglaublich gut organisiert sein. Tote Werke können viel Geld beinhalten. Tote Werke können viel Zeit in Anspruch nehmen. Tote Werke können sehr große Veranstaltungen sein, aber es sind tote Werke, wenn es unabhängig von Jesus Christus gemacht wird. Ich möchte nur, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir in der Abhängigkeit zu Jesus leben. Ich bin abhängig, das Credo zu leiten von Jesus. Ich bin abhängig, ein Vater zu sein, ein Ehemann zu sein. Ich bin absolut abhängig von ihm. In allen Dingen. Ich bin am Üben. Ich bin am Üben. Wir haben gerade im Januar unser Koch, der 11 Jahre bei uns war, ein super Koch, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich euch schon sagen. Hat er gesagt, ich höre auf, ich habe eine andere Stelle. Oh, er hat jedes Wochenende jetzt frei und noch 14 Wochen Schulferien bezahlt. Ja, die Stelle hätte ich auch genommen. Aber auf jeden Fall kam er und hat gesagt, dass er auf Ende April kündigt. Und im Mai jetzt dann, das Credo ist voll mit Leuten. Ich brauche einen Koch. Und ich habe es nicht erwartet, muss ich euch sagen. Ich war zittrig, nachdem er mir das gesagt hat. Ich bin nicht so schnell zittrig, aber ich war zittrig. Und dann bin ich zu meinem Hauswirtschaftsleiter gegangen, habe gesagt, komm schnell mit mir ins Büro. Und da habe ich ihm gesagt, der Marcel geht, komm, wir beten. Und dann haben wir Gott gedankt für Marcel, für den wunderbaren Dienst, den er 11 Jahre getan hat am Credo. Und ja, dann haben wir Gott gesagt, und wir brauchen wieder einen Koch. Das Haus ist voll, das ist dein Haus, das ist deine Sache, wir haben es dir jetzt gesagt. Und ja, aber ich habe ein paar schlaflose Nächte gehabt, kann ich euch sagen, weil ich noch nicht das Ende gesehen habe. War nicht schön, nachts wach zu liegen. Doch, war schön, weil dann kommen so Bibelverse wie: Rufe mich an in der Not, ich will dich erhören und du sollst mich preisen. Ja, ich werde dich preisen, ganz bestimmt, aber du musst mich zuerst erhören, habe ich dann gesagt im Stillen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, aber die Mauer ist immer noch da. Ich kann nicht, ich möchte ja. Und so Verse kommen dann und du ringst mit Gott und sagst, es ist dein Haus, dein Werk, deine Verantwortung. Ich weiß nicht, woher ein Koch kommen soll. Und dann habe ich angefangen zu streuen bei Leuten, die beten. Meine Schwiegermutter betet und sie kannte diesen Koch ganz gut. Die ist jetzt aber im Altenheim, ist 92 Jahre alt. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Daniel, ich werde jetzt jeden Tag beten, dass du einen besseren Koch bekommst. Da habe ich gesagt, Mutsche, ich will nur einen Koch, es muss nicht besser sein. Sie sagte, ich werde beten, dass du einen besseren Koch bekommst. Oh, ich Kleingläubiger. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe einen besseren Koch bekommen. Ich habe dann aber noch angefangen, ich habe 2 Wochen lang, war ich fast nicht fähig, zu überlegen, was ich jetzt tun soll. Und dann habe ich dann doch Inserate geschaltet. Viel Geld ausgegeben, aber der Koch, den ich jetzt habe, kam nicht über die Inserate. Ah, ich hätte gar nicht, hätte viel Geld gespart. Hätte ich Gott vertraut. Also es ist noch interessant, man ringt und man tut dann doch, weil man meint, ich muss doch. Und ja, ihr merkt, ich bin dran, ich bin am Üben, in dieser Abhängigkeit zu Gott zu beten. Jetzt im Nachhinein, ja, ich kann nicht alles erzählen. Obwohl du, ja, deine Stimme war weg, da hast du nicht lange machen können, da habe ich ein paar Minuten mehr. Gut. Wichtig ist für mich hier noch eine weitere Stelle. Diesbezüglich habe ich das aufgeschrieben. Nein, diese Abhängigkeit zu Jesus und nicht das Christsein spielen, das Unechte, nein, das Echte suchen wir. Und das Unechte zur Zeit von Jesus, die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Da gab es auch Gläubige dabei. Ich will die nicht alle in die gleiche Schublade stecken. Aber Jesus hat mit denen knallhart gesprochen. weil die haben vorgegeben zu wissen, wie das Leben mit Gott geht. Schaut zu uns, wir zeigen euch, wie es geht. Und jetzt kommt Jesus, jetzt kommt der Echte zum Unechten. Oh, das muss ein Schock gewesen sein für die Unechten, weil sie jetzt plötzlich merken, das ist ja echt und das ist nicht echt. Und Jesus hat sie ganz, ganz streng angesprochen. Er hat gesagt, im Johannes 8, also ein paar Kapitel vorne dran, Vers 44, hat er gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Wow. Das sind die, die vorgegeben haben, so geht das Leben mit Gott. Und er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Weil ihr macht es aus eigener Kraft. Ihr spielt das Leben mit Gott. Es ist nicht echt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. So hart hat Jesus nie mit Sündern gesprochen sonst, mit Prostituierten oder mit Dieben. Da war er ganz mild und barmherzig und verständnisvoll, aber mit denen, die vorgeben, das ist das Leben mit Gott und es ist aber ein gespieltes Leben, war er knallhart. Ihr habt den Teufel zum Vater. Wow. Also wollen wir aufpassen, dass wir nicht Religion spielen, sondern dass wir das echte Leben, diese Abhängigkeit zu Jesus Christus leben. Dass wir nicht aus eigener Kraft Christsein sind. Es gibt ja, einen bekannten amerikanischen Präsidenten, der hat gesagt, yes, we can. Das steckt bei uns drin. Klar, Ärmel nach hinten, das können wir. Es gibt eine bekannte deutsche Bundeskanzlerin. Ja, das schaffen wir, hat sie gesagt. Und das steckt in uns drin, wir können das. Und das ist aber einfach der Humanismus. Der sagt, komm, packen wir an, das können wir. Das steckt aber auch noch in uns drin. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Nein, nein, wir können. Natürlich können wir das. Nein, sagt Jesus, du kannst nichts tun ohne mich. Du kannst nichts tun ohne mich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ein Christ, der sagt, ich kann das nicht, Herr Jesus, ich brauche dich. Herr Jesus, woher soll ich einen Koch haben? Hilf mir. Das ist ein Christ. Der Humanismus sagt, ich kann das. Ein Christ sagt, ich kann das nicht. Ich brauche dich. Und zwar für die kleinen wie für die großen Sachen. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen. Vers 4 und 5. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die ursprüngliche Wahrheit Gottes. Es ist immer so gedacht gewesen, dass wir in dieser Abhängigkeit zu Gott leben und nicht in der Unabhängigkeit, indem wir sagen, ich kann das selber. Auch die christlichen Dinge kann ich selber. Nein, das ist das Evangelium, dass wir in der Abhängigkeit zu Jesus sind. Gott ist erst zufrieden, wenn dieses christliche Leben in mir ist. Gott ist erst zufrieden, wenn ich am Weinstock bin, weil dann das Leben hier von hier fließt. Erst dann. Gott ist erst zufrieden mit mir, wenn ich ihm mein ganzes Vertrauen schenke. Und ich glaube auch, mein Leben als Christ ist erst erfüllt und macht Sinn, wenn ich anfange, so zu leben. Im Hebräer 11, Vers 6, habe ich glaube aufgeschrieben. Aber ohne Glauben oder ohne Vertrauen ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ohne Glauben ist unmöglich. Ohne Vertrauen ist unmöglich. Es geht nur mit dem Vertrauen. Gott hat unglaublich viel Freude, wenn du kindlich glaubst und vertraust in deinem Alltag. Das sind keine toten Werke, das sind Werke Gottes dann. Wenn wir sagen, ich brauche dich. Manchmal ist es ein bisschen eine Gefahr bei Christen, die früh ihr Leben Jesus gegeben haben. Ich selber habe sehr früh mein Leben Jesus gegeben. Ich weiß es aber nicht mehr genau, aber ich schätze, so 6, 7 Jahre alt war ich. Und dann wird man älter. Und natürlich mit 6, 7 Jahren, klar, Jesus ist mein Held und Jesus ist mein Alles. Und natürlich, meine Eltern glauben auch an diesen Jesus. Sowieso will ich diesen Jesus. Aber man lädt ihn ein und man erlebt diese kindliche Wiedergeburt. Und dann wird man älter, 14, 15, 16 Jahre. Und dann fängt man an zu merken, dieser Jesus, oh, der hat aber ganz schön was. Der hat sein ganzes Leben gegeben für mich. Wow. Wow, was hat der gemacht? Und jetzt kommt es, dass ich denke, jetzt muss ich aber ein bisschen was zurückgeben. Muss ein bisschen anstrengen, ein guter Christ zu sein. Und ja, die 10 Gebote, wie war das noch? Und Vater und Mutter ehren und alles richtig und gut, versteht ihr? Und du fängst an zu denken, dass du jetzt etwas zurückgeben musst. Und du fängst an zu denken, ich muss jetzt etwas, eine Gegenleistung geben. Höre ich immer wieder bei Menschen, dass sie meinen, der hat so viel für mich getan, jetzt muss ich etwas für ihn tun. Das ist nicht das Evangelium. Er hat alles getan. Die Schuld ist ganz bezahlt. Ich muss nicht Schuld zurückbezahlen. Das ist nicht eine Hypothek, die ich abstottere. Es ist bezahlt. Ich bin frei, ich habe dieses neue Leben, ich muss nicht zurückbezahlen. Ich darf dieses neue Leben, dieses Auferstehungsleben, darf ich genießen und leben. Ob ich in der Predigt bin, im Gottesdienst sitze, im Büro sitze oder Rasenmähe oder Sport mache, ist immer das Gleiche. Ich bin hier und da fließt geistliches Leben in mich. Dieses Leben ist hier drin. Und dieses Leben will immer reproduzieren, will immer reproduzieren. Das habe ich lange nicht verstanden. Ich habe lange nicht verstanden, was das Ziel von einem Apfelbaum ist. Ich habe immer gemeint, es ist der Apfel. Das ist aber nicht das Ziel einer Apfelbaum. Das Ziel eines Apfelbaums ist ein neuer Apfelbaum. Ein neuer. Der wächst im Zweig, Blätter, Blüte, Frucht, Kernen. Und im Kern drin ist schon ein neuer Apfelbaum. Da ist schon alles drin. Ist schon alles. Es will immer reproduzieren. Siehst du in der ganzen Natur überall. Das geistliche Leben, es will immer reproduzieren. Nicht nur bekehren, sondern wieder neue Christen. Will viel mehr das geistliche Leben. Also ich muss nicht abstottern. Ist mir ganz wichtig, dass du merkst, du musst nichts abstottern. Ist alles bezahlt. Fang an, dieses geistliche Leben zu genießen. Ganz wichtig. Wir müssen nichts leisten. Es ist auch nie von Gott so erwartet worden, dass wir jetzt aus eigener Kraft versuchen müssen, ein guter Christ zu sein. Es geht nämlich gar nicht. Wenn du das mal lange genug gemacht hast, merkst du es denn auch, dass es nicht geht. Es ist auch gar nie erwartet gewesen. Gott hat gar nie gesagt, du musst für mich Christ sein leben, sondern er hat gesagt, ich will es in dir und durch dich leben. Es ist aber eine Verführung unter Christen. Man will immer wieder doch selber etwas machen. Ich bin immer noch am Lernen, am Üben und merken, wie das denn wirklich sein soll. Aber mir hat man es früher nicht so erklärt, dass ich nicht selber das leben muss. Ich habe das ganz lange nicht verstanden. Das ist auch nicht eine spezielle Betonung. Es ist einfach die gute Nachricht, dass er sein Leben durch mich leben will. Jeden Tag neu erwarten, abhängig sein. Ich habe hier noch ein Zitat von Oswald Chambers. Der größte Segen, den Gott einem Menschen geben kann, ist das Wissen um seine eigene Bedürftigkeit. Herr Jesus, ich brauche dich. Der größte Segen. Umso mehr du dir schenken lassen willst von Gott, umso besser. Umso mehr du denkst, ich brauche es hier nicht, weil das kann ich ja schon, schlecht für dich. Umso mehr du von ihm abhängig bist, umso besser. Das ist der größte Segen für dein Leben. Wir könnten jetzt das alles anschauen, von vorne her mache ich jetzt nicht. Ich will noch 2, 3 kleine Sachen sagen hier am Schluss. Nochmal zurück zu diesem wichtigen Bild, der Weinstock und die Reben, der Zweig. Der Zweig ist komplett abhängig vom Weinstock. Und der Weinstock ist komplett verantwortlich für den Zweig. Wir sind Zweige. Der ist komplett verantwortlich für mich. Ist das nicht schön? Ich bin komplett abhängig von ihm. Wunderbar. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er übernimmt die Verantwortung für das Leben in mir, egal wo ich bin, wo ich im Alltag bin. Mir ist auch noch wichtig, dass wir, wenn wir in diesem Bild sind mit der Frucht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, dass wir nicht in der Frucht bleiben sollen, sondern, habe ich aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht aufgeschrieben? Es ist manchmal Gefahr, dass wir sollen in ihm bleiben, nicht in der Frucht. Versteht ihr? Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Jetzt sieht man Frucht. Im Credo sehe ich immer wieder Frucht. Es ist eigentlich gewaltig, was ich da immer wieder sehen und erleben darf. Und es ist eine Versuchung, dann ständig in der Frucht zu sein. Aber wer in mir bleibt, nicht wer in der Frucht bleibt. Und es ist auch okay, wenn wir Frucht sehen und wir dürfen uns freuen über Frucht. Natürlich, wenn sich jemand bekehrt oder jemand gesegnet wird oder was auch immer. Aber wir sollen in Jesus bleiben. Das ist das eine, nicht in der Frucht bleiben, und das andere, nicht in anderen Zweigen bleiben. Bleibt in mir. Das ist auch eine Versuchung, dass man, ja, der oder die ist so begabt und dem höre ich so gerne zu. Ich lese unglaublich gerne Timothy Keller und dann bist du in anderen Zweigen. Aber weißt du was, die sind auch am Weinstock. Wie du auch. Also nicht in anderen Zweigen bleiben. Die Gemeinschaft genießen, aber nicht das Gefühl haben, der andere Zweig kann dir geben, was du nicht hast, sondern das bekommst du vom Weinstock. Darum ist es so wichtig, selber am Weinstock zu sein. Von da, der Ursprung ist das Echte. Und dann ist echtes Leben im Zweig, in der Rebe. Also nicht in der Frucht bleiben, nicht in anderen Zweigen bleiben, sondern in Christus bleiben. Wie bleibt man in Christus? Das ist das Geheimnis. Wenn wir heute Morgen jetzt diese Stellen angeschaut haben, ist eigentlich die Schlussfrage, ja, Weinstock, das ist ein schönes Bild, und die Rebe dran macht Sinn, aber wie bleibe ich in Christus oder am Weinstock? Wie mache ich das? Wäre schön von euch allen zu hören. Wie macht ihr das? Wir könnten so viel voneinander lernen. Es gibt verschiedene Antworten darauf. Ich habe eine rausgesucht, wie es für mich ein bisschen ist, wie ich in Christus bleibe, jeden Tag. Da kann man unterschiedlich antworten. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Freut euch alle Zeit. Ist imperativ, gell? Oder was ist das? Betet ohne Unterlass, ist das auch imperativ? Oh. Ich war ganz schlecht in der Schule, Deutsch noch schlechter. Aber freut euch alle Zeit heißt nicht, dass du dich über Sünde freuen musst, zum Beispiel. Es heißt, freut euch alle Zeit, wenn auch über dich schlecht geredet wird oder du in schwierigen Situationen bist oder was auch immer, dass du dich dann trotzdem freuen darfst, der Herr Jesus ist da. Er ist gegenwärtig. Freut euch alle Zeit. Ich will nicht mehr dazu sagen, betet ohne Unterlass. Oh, wie geht denn das wieder? Ha? Wie kann man ohne Unterlass beten? Es ist ganz grundsätzlich ein ungehörtes, stilles Gebet mit dem, der in dir wohnt. Betet ohne Unterlass. Es ist eigentlich wie in der Ehe, wenn du sprichst mit deiner Frau. Man redet auch nicht immer. Mal redet sie mehr und ich höre zu, mal rede ich mehr und sie hört zu. Und manchmal reden wir gar nicht und manchmal reden wir sehr viel. Betet ohne Unterlass ist eine Beziehung mit dem, der in dir wohnt. Es ist ein ungehörtes Reden mit deinem Herzen, mit dem übernatürlichen, lebendigen Gott. Betet ohne Unterlass. Es ist nicht eine Gebetsstunde am Mittwochabend von 8 bis 9. Das mache ich in der Ehe auch nicht, dass ich meiner Frau sage, Mittwochabend von 8 bis 9 reden wir miteinander. Das ist ein 24-7 Reden oder nicht reden, hören oder nicht hören. Oder miteinander reden, nicht immer so gut. Manchmal laut, manchmal leise, manchmal. Es ist ein natürliches Reden mit dem, der in mir ist. Betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Dankbar, dass der Herr Jesus da ist, dass ich in diese neue Woche gehen kann und nicht sagen muss, bitte komm mit mir in die neue Woche, was man manchmal hört am Ende eines Gottesdienstes. Und ich weiß, was man da meint. Aber eigentlich ist es nicht ganz richtig formuliert. Man kann sagen, danke, dass du mit mir in die neue Woche kommst. Und ich muss nicht sagen, bitte komm, weil er lebt in mir. Er ist da. Danke, kommst du mit mir. Dankbar in allen Dingen. So, ich habe lange gesprochen, genug gesagt. Der letzte Vers von diesem Johannes 15, 1 bis 8 ist, dadurch wird mein Vater verherrlicht. Das wollen wir doch alle, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Wenn wir am Weinstock sind, wenn wir uns freuen und dankbar sind und beten ohne Unterlass, dadurch wird der Vater, wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. So, ich bete noch am Schluss und dann, Lukas, kannst du übernehmen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Schlüsselstellen in der Bibel, gewaltig, was in Johannes 15 steht. Es ist wunderbar zu wissen, dass ich nichts leisten muss, sondern dass du dein Leben in mir lebst, ob das im Gottesdienst ist oder im Alltag oder in der Freizeit. Du bist da und gegenwärtig. Wir beten dich an und loben und preisen dich. Amen.